Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst ja, wir haben in letzter Zeit damit angefangen, immer vier Podcasts zu einem Überthema zu machen. Das Überthema ist wie bei den letzten beiden Malen, wie schaut die SPÖ aus, die wir uns wünschen. Jetzt gibt es zwar die Vorsitzwahl, aber ich glaube, wir haben in den letzten zwei Podcasts schon sehr klar gemacht, dass Personen auszutauschen kann manchmal wichtig sein, aber das allein wird nicht reichen. Wir brauchen andere Strukturen, wir brauchen eine Demokratisierung, wir brauchen ein Programm, wir brauchen eine Politik, die wieder auf unsere Grundwerte und auf unsere Prinzipien basiert. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich das Verhältnis von Parteibasis zu Parteispitze oder zu Funktionärinnen, zu Abgeordneten, zu Menschen, die politische Mandate wahrnehmen. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie denn das wieder funktionieren kann, dass die Lebensrealität von normalsterblichen Menschen verstehen. Viele von uns haben wahrscheinlich nicht vollkommen zu Unrecht das Gefühl, dass das nicht immer so ganz funktioniert. An den Mikros für euch sind heute
der Markus,
Sabine,
Brigitte
und Axel. Ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten irgendwie? Wir haben das letzte Mal drüber geredet, dass wir wollen, dass es zu echten Wahlen kommt in der Sozialdemokratie, nicht mehr von oben vorgegebenen Listen und Streichungen, sondern dass, keine Ahnung, es gibt drei Mandate zum Besetzen, es kandidieren 17 Leute und die drei mit den meisten Stimmen wären es. Dass Demokratie als ganz wichtige Voraussetzung Transparenz hat, das heißt, man muss auch wissen, irgendwie, um was es politisch geht und was tun die Leute, die einen vertreten. Und um das wissen zu können, ich meine, natürlich gibt es moderne Kommunikationstechnologien, irgendwie, die werden manchmal genutzt, die werden manchmal nicht genutzt. Wie man weiß, ein Mail an die Löwestraßen zu schreiben, ist ungefähr so erfolgreich, wie ein Mail ans Christkind zu schreiben, zumindest wenn man sich eine Antwort erwartet. Ich will trotzdem nicht ausschließen, dass man diese Sachen sinnvoll nutzen kann, irgendwie die Realität ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn ich wen wohin gewählt habe, gemeinsam mit meinetwegen 100 andere Leute, die Person gewählt haben, dann hat diese Person sich regelmäßig einmal im Quartal, sagen wir als Beispiel, oder einmal im Monat, da muss man diskutieren, je nach Wichtigkeit des Amtes, hat sich zu stellen, zu berichten, was hat sie gemacht im letzten Monat, das ist zu diskutieren. Und wenn die Person nicht das getan hat, was sich ihre Wähler und Wählerinnen erwarten, dann muss es auch möglich sein, diese Person jederzeit abzuwählen. In der Partei konnte man das ganz einfach im Statut verankern. Und jetzt können wir natürlich nicht ins allgemeine Wahlrecht eingreifen, aber wir können auch in unserem Statut verankern, dass jede Person, die von denen, die sie gewählt haben, zum Beispiel auf einer Liste für ein Nationalratsmandat, wenn diese Person das von den Leuten, die sie dorthin gewählt haben, irgendwie nicht mehr vertritt, dass sie dann einfach ihr Mandat freiwillig zurücklegt irgendwie. Immerhin wird man als Nationalrat oder Nationalrätin auch ohne Mandat nicht in der Armut versinken. Die meisten werden dann nicht Kapitalisten, Berater oder sonst irgendwas, denen geht es dann noch viel besser. Und der zweite Punkt, der ist uraltmodisch und der stammt in Wirklichkeit von einem alten Mann mit einem langen weißen Bart oder genau genommen mit zwei, nämlich von Karl Marx und Friedrich Engels, die bei der Analyse der Pariser Kommune irgendwie sehr stark rausgearbeitet haben, dass eines der wesentlichsten Dinge für Vertreter und Vertreterinnen, für gewählte Vertreter und Vertreterinnen das ist, dass sie keine andere Lebensrealität haben wie die Menschen, die sie vertreten irgendwie. Deswegen bin ich ja absoluter Fan von Einkommensobergrenzen. Eine andere Diskussion ist dann, was mit dem Geld passiert, so wie es die KPÖ macht, paternalistisch Leute individuell fördern oder macht man was Politisches damit. Ich sage immer, aber das bin ich als Person, ich glaube, da gibt es kein absolut richtig oder falsch. Ich tat gern, wenn ich so viel verdienen darf wie ein Nationalrat, da ich gern jedes Jahr irgendwie 10 linke Demos sponsern irgendwie, weil ich glaube, dass das mehr Sinn macht, wie individuell Geld umzuverteilen. Wir haben in dieser Programmreformdebatte 2017-18 einen sehr konkreten Vorschlag ausgearbeitet als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik und haben gesagt, naja, es gibt einige, und zwar gar nicht so wenige, es gibt einige Bereiche, wo die Politik die Einkommenshöhe direkt beeinflussen kann. durch das Geld, was sie zur Verfügung steht. Der größte Kollektivvertrag im Privatbereich, den es gibt, ist der SWÖ-Kollektivvertrag und haben deswegen gesagt, Politiker und Politikerinnen, genauso wie Parteiangestellte übrigens, sollten genau das verdienen, was man im SWÖ-Kollektivvertrag, das heißt Sozialwirtschaft Österreich, das ist also der private Gesundheits-Sozialpflegebereich, man in der Verwendungsgruppe 9 verdient. Das ist kein schlechtes Einkommen, das sind Akademiker, da kann man schon mal auf 5.000 brutto kommen. Also man wird sicher nicht in Armut versacken und es ist jedes Lebensjahr ab dem 15. Lebensjahr als Vordienstzeit anzurechnen. Das heißt, man kommt auch viel schneller auf irgendwie wie die Kolleginnen, die tatsächlich in der Branche arbeiten, weil mit 15 fängt im Sozial- und Gesundheitsbereich niemand zu arbeiten. Ich glaube, dass das zwei extrem wichtige Stellschrauben wären, mit denen man dafür sorgen könnte, dass in der Partei wieder Demokratie einkehren kann und dass die, die vorgeben, uns zu vertreten, auch dazu gebracht werden, uns tatsächlich wieder zu vertreten.
Also ich habe auch Vorstellungen und ich sage jetzt einmal zwei, die ich habe. Das eine ist, dass jeder Mandatar und jede Mandatarin eine Bildung, also eine Ausbildung braucht und einmal im Jahr eine Woche einen Kurs oder das kann er sich aussuchen, ob das ein Tag ist, ob zwei Tage ist, aber insgesamt im Jahr eine Woche, entweder am Renner-Institut oder wir haben ja Bildungsorganisationen, sich da weiterbildet und referiert über das Parteiprogramm. Also mindestens zweimal im Jahr. Egal wo, das kann er sich er oder sie aussuchen. Das ist das eine. Und das zweite, denke ich mal, dass jeder und vor allem auf je höher es ist, desto wichtiger ist, so ein verpflichtend dreimal im Jahr eine Woche lang arbeiten. Mit einem Arbeiter, mit einer Arbeiterin tauschen. Ja, das kann eine Kassierin sein, im Sozialdienst sein, im Bau, in der Reinigung, wie auch immer. Aber dreimal im Jahr eine Woche. Das war so meine Vorstellung.
Ich bin jetzt provokant, weil ich mir öfter die Bildungsprogramme anschaue irgendwie und mich frage, macht es wirklich Sinn irgendwie, wenn sie dann eine Woche lang einen Schmink-, Selbstdarstellungs- oder Kommunikationskurs machen und erst wieder nichts politisch lernen. Natürlich, mir sollte man die Bildungsprogramme auch verbessern. Ich verstehe schon total, dass das dein Anspruch ist, Gitti. Aber wenn das Bildungsprogramm so wie jetzt bleibt, dann glaube ich, war es sinnvoll, man sitzt sie eine Woche hin und lässt sie Karl Marx lesen oder irgendwelche anderen Klassiker, die einem ein bisschen was beibringen über die Geschichte, aus der wir kommen.
Na, ich denke mal, die Menschen, also die Mandatare müssen ja wissen, woher sie kommen, beziehungsweise was in unsere Parteiprogramme steht. Und ich bezweifle, dass das ja jede oder jede kann. Nicht? Und darum denke ich mal, ist wichtig, sie mit dem Parteiprogramm zu beschäftigen. Nicht? Und darum denke ich mal, sollen sie auch referieren über einen Teil vom Parteiprogramm. Nicht? Sollen sie es rausnehmen und sollen in einer Sektion oder in der Öffentlichkeit, im Park, wo auch immer, ja, da diskutieren mit den Menschen. Nicht?
Und jeder muss es sein für das Programm im Tiefschlaf abbeten und erklären können.
Ja, was für mich wichtig wäre zum Beispiel nochmal, dass auch Mandatare und so Vertreter, sage ich jetzt einmal, auch nachweisen, zum Beispiel welchen internationalen Bestrebungen sie folgen, wo ihre Vernetzungen liegen, was sie in die Richtung auch umgesetzt haben, was das Positive dieser Vernetzung eben auch für die Organisation.
Montpellier-Gesellschaft.
Zum Beispiel, ja, wär doch irgendwie lustig. Ne? Das wäre das eine, dann Transparenz ist irgendwie wichtig. Ja, und vor allem, es müssen Modelle geschafft werden, dass man wirklich die Menschen, die im Grätzl leben, in der Stadt leben, im Umkreis leben, im Bundesland leben und so weiter, wo und wie man sie abholen kann. Also jeder Mensch soll ja dort abgeholt werden, wo er gerade steht. Und ich denke mir, da ist für mich nichts Greifbares dabei, ja, zurzeit. Und ich denke mir, dass wir sehr viel Organisatorisches und aber auch, so wie du sagst, das Heimfelderprogramm muss herunterbeten können. Ich habe es in einem der letzten Podcasts schon gesagt, das Heimfelderprogramm muss alltäglich werden. Ja, also die ganzen verzopften Beschreibungen müssen rausfallen. Es muss wirklich jedem in der heutigen Zeit lebenden Menschen einfach wieder Begriff sein, was das alles bedeutet. Und ich muss sagen, ich glaube, du hast gesagt, für 80% der Leute machen wir Politik und so weiter. Das muss denen auch wieder nahegebracht werden. Und ich denke mir, da haben wir einen Bildungsauftrag. Einen Bildungsauftrag, was sind eigentlich unsere Anliegen? Aber wenn du sagst, die müssen das lesen, dann muss ich aber fast annehmen, dass viele das gar nicht wissen oder beziehungsweise nicht internalisiert haben. Ja? Und das wäre halt schon wichtig. Und das Zweite ist das Demokratieverständnis, sage ich jetzt einmal. Unsere Partei muss sich verändern von einer Top-Down-Organisation wieder zu einer basisdemokratischen Bewegung, Strömung. Einfach, man muss den Willen einfach zur Veränderung merken. Wir wollen uns von dem Status quo, den wir jetzt haben, in die richtige Richtung weiter bewegen. Und ich denke mal, Kraft wäre genug da. Und wir sehen, also was der Andi Babler da jetzt losgetreten hat, für einen Teil der Partei, sage ich jetzt einmal, den Schwung mitnehmen. Und vielleicht lassen sie andere anstecken. Wichtig ist einfach den Schwung mitnehmen, Leute erreichen, transparent bleiben, ja, und quasi unsere gewählten Vertreter auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Und das kannst du einfach nur von unten.
Ich frage mich, ob es wirklich basisdemokratisch ist. Gell? Weil echte Basisdemokratie, dort heißen die Basis entscheidet und die Leute irgendwie, die gewählt sind, irgendwie haben dann ein sogenanntes imperatives Mandat und müssen das weitertragen und dürfen selber eigentlich gar nichts entscheiden. Jetzt haben wir aber das Problem, dass es manchmal so schnelle Entwicklungen gibt, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es ein Kriegsbeginn oder sonst was, dass es einfach keine Zeit gibt irgendwie. Ja. Pandemie zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Ja. Irgendwie, wenn eine Pandemie ausbricht, dann will ich zuerst um ein Menschenleben retten und habe nicht irgendwie die Zeit, das alles mit der Basis auszudiskutieren.
Ja, aber, ganz kurz, aber da so auch schon erwähnt, sage ich jetzt mal, für gewisse Situationen, für also Ausnahmesituationen, muss es ja Konzepte geben. Die gilt es halt natürlich auch vorher zu erarbeiten. Und ich denke mal, das macht ja auch wirklich, sagen wir mal, unsere, oder sollte unsere Parteigranten oder unsere Regierungsgranten ja auszeichnen. Die sind ja nicht nur dort, weil sie jetzt super Schlapfen haben, sondern weil sie eine gewisse Vorausschau und ein gewisses Credo mitbringen. Und ich denke mal, eine Regierung muss vorbereitet sein auf ein Erdbeben.
Ja, eine Regierung.
Ja.
Aber nicht eine Partei kann nicht auf alles vorbereitet sein. Es gibt neue politische Entwicklungen. Ich sage einfach nur, man muss sich bewusst sein, geht es tatsächlich um Basisdemokratie oder geht es darum, irgendwie, dass es eine Demokratie der Basis wird? Ja? Nämlich eine Demokratie, die von der Basis ausgeht. Und das sind zwar unterschiedliche Konzepte irgendwie. Ja? Basisdemokratie heißt schlicht und einfach irgendwie, dass es nur eine Ebene gibt und das ist ganz unten. Und drüber kann nichts und darf nichts entschieden werden. Das ist echte Basisdemokratie aus dem politikwissenschaftlichen Verständnis. Das ist genau der Punkt, warum ich das mit der Abwählbarkeit sage. Ja, weil es wird Situationen geben. Und die hat man auch schon als Betriebsrat irgendwie, wo man entscheiden muss, irgendwie auf die Schnelle, wo es einfach es aus verschiedensten Gründen, weil zum Beispiel gerade Hochsommer ist und die halbe Belegschaft auf Urlaub. Und du kannst auf demokratische Art und Weise keine Betriebsversammlung machen, wo du entscheiden musst. Und dann, glaube ich, muss man sich stellen, muss das erklären. Und wenn die Basis sagt, das war scheiße, müssen sie die abwählen können jederzeit. Ich glaube, dass das tatsächlich mehr bringt als Basisdemokratie. Ganz kurz vielleicht noch einen Vorschlag, den die Gitti gebracht hat. Das ist, geht total in eine ähnliche Richtung, nur wir halten immer für alle für wahnsinnig, wenn ich das sage. Ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass niemand, der nicht mindestens 10 Jahre einen normalen Job gemacht hat, darf in ein politisches Amt gewählt werden oder darf in irgendeiner Parteifunktion, die wirklich von Relevanz ist, gewählt werden.
Da bin ich nämlich jetzt bei dir, weil was mir persönlich auch sehr wichtig ist, das eine ist natürlich, dass unsere Granten die Lebensrealitäten der Menschen verstehen müssen. Da bin ich total bei euch. Und da finde ich auch den Ansatz, kann man jetzt diskutieren, ob es eine Woche oder 3 Wochen im Jahr sein sollen, was halt dann möglich ist, dass man quasi ein Praktikum in irgendeinem Betrieb macht, das finde ich eine wirklich exzellente Idee. Ich habe aber schon an Nationalratsabgeordnete oder dann, wenn wir jetzt weiterdenken, später mal Minister etc., schon auch einen gewissen Fachanspruch. Also ich habe da schon ganz gern Leute sitzen, waren die jetzt, weiß ich nicht, außenpolitische Sprecher sind oder Menschenrechtssprecher oder Wirtschaftssprecher oder Sozial, dass das Leute sind, die eine Ahnung von dem haben, was sie da auch vertreten. Und deswegen fällt mir der Vorschlag von dir, Axel, jetzt gut, dass das wirklich Leute sind, die eben vorher wirklich in diesen Berufen oder zumindest in dem Umfeld tätig waren und aus der Praxis kommen und wissen, was braucht, ja, um sich eben für diesen Posten dann zu qualifizieren. Also ich glaube, man braucht beides. Man braucht einerseits die Fachexpertise und man muss natürlich so weit geerdet sein, dass man auch weiß, was die Leute brauchen. Und sicher sind vielleicht 3 Wochen ein bisschen viel, aber dass man so eine Woche pro Jahr einfordert, in einem Betrieb zu stehen, das wäre ich mich eigentlich als sehr zu nette Idee
mehr oder minder provokant gemeint. Ne?
Ja, ich sage halt deswegen, aber ich denke, sie sollen wirklich wichtig, eine bestimmte Anzahl von Jahren ein normales Leben erlebt haben. Mhm. Wie hackelt. Und normales Leben heißt ja, das ist ja wurscht, das geht ja von der Lehre und von der Hilfsarbeit bis zum Uniprofessor auf irgendwie. Ja, aber sie sollen eine normale Arbeit gemacht haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass das nur mehr Leute politische Ämter übernehmen sollten, die wirklich Spezialisten in den Bereichen sind, weil es da ein bisschen einen generellen Überblick auch schon haben muss. Zum Beispiel Bundeskanzler konnte nachher nie wer werden. Aber du musst eine Ahnung davon haben und du musst die richtigen Experten und Expertinnen holen irgendwie. Was ich noch hinzufügen möchte, was ich für extrem wichtig halten darf, ist, dass jeder, der tatsächlich in ein politisches Amt gewählt ist, aber das kann man in der Partei auch überlegen, ob man das macht, dass die regelmäßig in ihrem Wahlkreis oder wie es auch immer heißt, Sprechstunden machen müssen irgendwie. Ja. Und wenn es ein Bezirk in Wien ist, ist das natürlich einfacher, aber dann machst du halt irgendwie, keine Ahnung, 25 Mal im Jahr in einem unterschiedlichen Wirtshaus oder Café eine Sprechstunde, wo jeder einfach hinkommen kann. Wenn es ein ländlicher Bezirk ist, naja, dann machst du das halt in 25 verschiedene Orte. Ja. Das sind lauter Sachen, die sie machen lassen irgendwie. Ja. Aber dass die Leute tatsächlich nicht nur mit ihren eigenen Parteimitgliedern, sondern mit allen Wählerinnen in Kontakt kommen, die ihnen einfach was sagen wollen zu ihrer Arbeit und sie das auch anhören müssen.
Ein bisschen habe ich Bedenken, so, wenn's heißt, also die Leute müssen, die Experten, die im Nationalrat sitzen, müssen vorher in dem Beruf gearbeitet haben, weil ich denke, die Arbeiter, Arbeiterinnen haben ja gefordert, dass mitwählen können, mitentscheiden können. Ja, das war ja, darum gibt es ja auch Wahlen. Ja, also wir sind ja fürs Wahlrecht, sind ja die Menschen auf die Straßen gegangen. Und dann denke ich mir, wo sind Reinigungskräfte im Parlament? Ja, wo sind Kassiererinnen im Parlament? Wo sind aus dem Pflegebereich Menschen im Parlament? Ja, also das geht mir ein bisschen an und ich denke mir, da müssen auch aus der Praxis wirklich also solche Menschen auch sitzen.
Was du meinst, ist, also, glaube ich, dass
und die das kann man ja qualifizieren. Ja,
dass sich das gesellschaftliche Bild auch, sage ich jetzt mal, abbildet.
Abbildet, genau. Gerade nämlich in unserer Partei. Also.
Ey, das ist ja das Skurrile, genau mit diesem Argument des Expertentums. Expertentum wird meistens verstanden, ich habe irgendwas studiert genau. Irgendwie oder bin irgendwo drüber gesessen oder sehr oft war man dann auch Chef in irgendeinem Bereich irgendwie, also es ist ja interessant irgendwie, dass man, wenn man sich gewisse Landtagsclubs anschaut, findet man mehr ehemalige Geschäftsführer als Betriebsräte oder Gewerkschafter, ja. Genau damit verhindert man, dass die Normalsterblichen reinkommen irgendwie, ja. Und also da bin ich insofern auch total unsicher. Mein Punkt ist, ich glaube, es ist wichtig, eine normale Arbeit gemacht zu haben, dass man erlebt, wie ist es in einer normalen Arbeit, dass man die Lebensrealität versteht und erklärt hat, was es heißt, mit einem normalen Gehalt auszukommen.
Was für mich vielleicht noch ein Punkt ist, ist zum Beispiel, dass man, wenn man in einer politischen Partei ist, so wie in unserer, dass man da auch ein bisschen was, eine Schulung auch erfährt. Auch als einfaches Mitglied, dass das einfach auch irgendwie dazugehört, dass man sich in der Struktur, in der man sich bewegt, auch fortbilden kann, aber es auch ein bisschen verpflichtend ist, dass man ein bisschen auch weiß, was man redet.
Aber das war ja genau die Aufgabe von Sektionen in Wirklichkeit, das ist ja das Skurrile, ich denke mal, in Wirklichkeit
Credo.
Selber, und zwar auch sich selbst auszubilden irgendwie, ich halte das nicht aus, wenn ich sitze ja wurscht in Sektionen in einer FSG und wir dann alle, so wie wenn wir zu Deppert waren, irgendwie uns gegenseitig was zu erzählen. Deswegen muss man immer Experten aus der Gewerkschaftskammer oder sonst irgendwo einladen. Man denkt, what the fuck irgendwie, wo ist das Problem, wenn man sich in der Sektion aufteilt und sagt, okay, wir wollen in den nächsten 10 Sitzungen die 10 Themen besprechen. Wer kann es übernehmen, den Input zu welchem Thema zu machen irgendwie? Dann gibt es sicher Leute, die sich schon damit mehr beschäftigt haben in der Sektion, die können da ein paar Tipps geben, wo du Literatur findest und so weiter. Ich finde es auch wichtig, dass man lernt, wie man mit Menschen kommuniziert, dass man lernt irgendwie, wie kann man Inhalte vermitteln und wie willst du das lernen, wenn es noch nicht einmal in deiner eigenen Sektion, wo du quasi daheim bist, wo du in Sicherheit bist, wenn du noch nicht einmal dort traust, was zu sagen.
Ja, gibt es Modelle, zum Beispiel in der Sozialwirtschaft, also dort, wo ich rauskomme, sage ich jetzt einmal, da ist das eigentlich State of the Art. Ja, dass man sagt, in der eigenen kleinen Zelle, sage ich jetzt mal, hat man genug Experten drum sitzen, man muss es nur anzapfen.
Da muss ich jetzt nur ganz kurz die Böse spielen und ein bisschen widersprechen, weil in meinem Bereich, im Gesundheitsbereich, da gibt es viel zu viele selbsternannte Experten. Und dann kommen wir auch so ein bisschen in die Schwurbler-Szene und so weiter. Und ich mag ehrlich gesagt nicht, dass mir irgendwer, der nicht vom Fach ist, irgendwas über Gesundheit erzählt. Also man muss da schon ein bisschen auch zwischen den Themen differenzieren und das kann auch gefährlich werden. Und da kann man sich dann auch in Situationen manövrieren, die man dann auch als Gesellschaft nicht haben will. Weil so sind eben jetzt gerade diese ganzen Schwurbler-Kreise entstanden. Also da muss man schon irgendein Korrektiv einbauen, wie auch immer das ausschaut.
Auf die Partei bezogen ist das, was ich jetzt vorher gesagt habe, sage ich jetzt einmal, dass man mal nicht nur aus sich heraus, sondern auch von der Organisation was mitbekommt, ein gewisses Rüstzeug hat. Also ich denke mal, das wäre die Basis.
Ja. Ich glaube, wir sollten überhaupt nicht so konkret denken. Es geht darum, dass die Leute die Basics irgendwie von Sozialdemokratie verstehen. Was ist ein Förderprogramm? Was ist politische Ökonomie irgendwie? Wo kommt die Arbeiterinnenbewegung her? Was gibt es für Ideengeschichte? Was heißt Streik? Was heißt Klassenkampf? Was heißt Arbeiterinnenklasse? Und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die die Leute sich selber erarbeiten sollen und
darf
andere
vermitteln. Darf ich es mit einem Wort zusammenfassen? Man sollte auf die Frage, was Sozialdemokratie ist, sofort eine Antwort haben. Und das haben leider auch nicht alle.
Schönes Schlusswort.
Ja, dann sind wir tatsächlich schon wieder am Schluss. Irgendwie nächste Woche werden wir uns bemühen, erste Ideen zu entwickeln, wie man tatsächlich zu so einer Partei kommen können, irgendwie, die wir jetzt skizziert haben. Das wird nur ein längerer Kampf werden irgendwie. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet es dann weiter, gebt uns ein Like irgendwie auf die diversen Social Media. Folgt unsere Social Media, ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr irgendwas zum Anmerken habt zu unseren Podcasts oder Vorschläge für Themen, einfach kontaktet auf widerstand.at, den Podcast findet ihr wie immer auf die ganzen Podcatcher, unsere ganzen Social Media auf unserer Website auf widerstand.at und passend zum Namen unserer Website irgendwie sagen wir jetzt wieder mal zum Abschied auf Widerstand!
Hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.